Lanz und Precht.
Schönen guten Morgen, Richard.
Guten Morgen, Markus.
Ja, die Frage, wo ich dich erreiche, erübrigt dich heute. Wir sitzen uns gegenüber.
Einen Meter voneinander entfernt.
Ja, genau. Was ich schön finde, haben wir uns in dieser Woche in der Sendung gesehen.
Ja.
Ging hoch her und ich würde mit dir heute gerne über dieses Gefühl reden, das diese Gesellschaft so erfasst hat. Der Kanzler ist zornig, ist wütend, viele Leute sind wütend. Ich glaube aber dennoch, dass das vorherrschende Gefühl ein anderes ist, ist Ohnmacht.
Mhm. Frustration?
Ja, aber man spürt so eine wahnsinnige Ohnmacht, wenn man das Gefühl hat, man kann nichts tun, man ist so hilflos, wie als Gesellschaft, der Rechtsstaat ist auf eine Art seltsam hilflos. Und das merkt man auch an dieser Sprache der Politik. Man hört Frank-Walter Steinmeier, den Bundespräsidenten, der auffordert, gegen Hass und Gewalt zusammenzustehen, als würde irgendetwas besser, wenn wir nur nah genug zusammenstehen. Und als würden wir dadurch eine solche Tat verhindern. Ich höre Saskia Esken und den Bundeskanzler, die ganze Härte des Gesetzes fordern.
Wie immer,
und
die abgedroschenste Phrase
Straftaten. Genau, worin genau besteht die Härte, wenn sich herausstellt, dass man bei diesem Mann genau einmal den Versuch gemacht hat, anzuklopfen, ihn nicht angetroffen hat, dann wartet man 6 Monate, der ist einfach weg nach 4 Tagen, 4 Tage nach Ablauf dieser Frist, wirklich 4 Tage. Mhm. Der kannte genau seine juristische Situation, taucht er wieder auf. Mhm. Bezieht weiterhin Geld von diesem Land, von diesem Staat, das ihm Schutz gewährt und wird sozusagen, um es mal ganz hart juristisch zu sagen, für seine irreguläre, um nicht zu sagen illegale Einreise mit einem Aufenthaltstitel Geld von diesem Staat belohnt. Mhm. Und ich höre Henrik Wüst, den Ministerpräsidenten aus NRW, der sagt, wir werden unsere Art zu leben verteidigen und muss an eine Kommentierung dieser Woche denken, wie sehr eigentlich unsere Art zu leben, wir haben in der Sendung mit Kevin Kühnert auch darüber gesprochen, sich bereits verändert hat. Zu unserer Art zu leben gehörte es, Taylor Swift-Konzerte abzuhalten, Spaß zu haben, fröhlich zu sein.
Es gab mal eine Zeit, da gehörte es zu unserer Art zu leben, dass wir nicht durch entsprechende Radarkontrollen bei Flughäfen mussten,
so,
die erst eingeführt wurden nach dem 11. September.
In der Kinder eine Flasche Wasser mitnehmen durften und nicht abgenommen bekamen. Ja. In der wir Weihnachtsmärkte hatten, die nicht gesichert waren wie ein Hochsicherheitstrakt. Mhm. In der wir Schwimmbäder hatten, in denen nicht 20 Securities rumlaufen und ständig von Schlägereien erzählen.
Dazu, wenn man sagt, wir wollen unsere Art zu leben bewahren und lassen uns das nicht nehmen und führen auf der anderen Seite ein Messerverbot ein. Mhm. Das ist zum Beispiel eine Sache, die passt überhaupt nicht zusammen. Wenn man ein Messerverbot einführt, dann heißt das, dass man das ja auch kontrollieren muss. Das wäre ja eine massive Veränderung unserer Art zu leben, wenn überall Polizei in den Städten ist, die jeden, der halbwegs verdächtig aussieht, danach überprüft, ob er ein Messer bei sich trägt. Abgesehen davon, dass dieses Messerverbot insofern merkwürdig ist. Also ich bin ja für strenge Waffengesetze. Würde auch jeden wundern, wenn ich nicht dafür wäre, aber ein Revolver ist eine Waffe. Ja, und sonst erstmal lange nichts. Ein Messer ist ein Gebrauchsgegenstand,
Richtig. Dass
ich in ganz spezifischen Fällen auch als Waffe einsetzen kann. Genauso wie einen Hammer oder einen LKW. Ja, und deswegen ist der Messerverbot eine ganz eigenartige Sache. In diese furchtbare Bluttat fand auf einem Volksfest, im Integrationsfest in Solingen statt. Das nächste Volksfest hätte normalerweise jetzt am 1. September Wochenende stattgefunden. Viel größeres Volksfest in Solingen, das ist der Zöpkesmarkt. Zöpkesmarkt ist eine Institution, in ganz Nordrhein-Westfalen bekannter Markt. Und benannt ist er nach den Zöpken. Die Zöpken, das sind Küchenschälmesser. Und Solingen, die Klingenstadt, ist die Metropole der Schneidwarenindustrie und der Zöpkesmarkt ist unter anderem bekannt für seine zahlreichen Messerstände. Der dürfte dann nach den Vorstellungen des Messerverbots gar nicht mehr stattfinden, diesmal wurde er abgesagt, aber ich nehme mal an, er wurde nicht wegen des Messerverbots abgesagt, sondern davon ausging, dass sich die Solinger jetzt erstmal auf kein Volksfest mehr trauen. Dass da überhaupt keiner hingeht, dass das nicht funktioniert und dass in dieser Stimmung und Atmosphäre so ein launiges Volksfest mit Klamauk zu machen, natürlich auch völlig fehl am Platz ist. Insofern verstehe ich, warum der abgesagt ist. Aber wenn das Messerverbot ernst wäre, könnte man in der Innenstadt keine Messer mehr verkaufen. Also für mich ist dieses Messerverbot schon ein bisschen Ausdruck der Weltfremdheit von Politik.
Hilflosigkeit,
ja, Ohnmacht. Man genau muss irgendwas machen, man genau. muss irgendetwas demonstrieren. Und dann haben wir einerseits solche Vorschläge oder eine ganze Reihe von Vorschlägen, die sie aus der Politik kommen, die dann ein, zwei Tage später wieder relativiert werden müssen, weil man festgestellt hat, ah ja, klang toll, verstößt aber A gegen das Grundgesetz oder gegen europäisches Gesetz oder gegen internationale Abkommen. Das heißt also, jeder, der im Augenblick sagt, jetzt aber mal richtig und jetzt wird aufgeräumt und einen konkreten Vorschlag macht, der sieht sofort, dass dieser Vorschlag auch wieder nicht geht. Und das ist eben das, was ich mit Frustration meine.
Ist übrigens interessant, ne? Friedrich Merz, der rausgegangen ist und sagte, wir nehmen jetzt prinzipiell niemanden mehr auf, der aus Syrien oder Afghanistan kommt.
Ja.
Und ich meine, das ist eine sehr harte, laute Forderung, die dann wenig später wieder kassiert worden ist.
Ja,
die man dann einfach wieder zurücknimmt. Und ich frage mich da manchmal, warum passiert so etwas? Warum überlegt man sich das nicht vorher? Warum nimmt man in Kauf, dass man dann hinterher sozusagen wieder zurückreiten muss?
Und also die Medien erwarten von den führenden Politikern klare Worte. Na, sonst heißt es, er hat ja nichts dazu gesagt, er hat sich darum rumgedrückt und so weiter. Ne? Und dann kommen dann, schießen einem am Anfang Ideen in den Kopf, die markig und gut klingen. Ja, und wo dann irgendwann die Rechtsexperten einem auf die Schulter klopfen und sagen, was soll das sein? Wir haben ein Grundrecht auf Asyl, das ist im Grundgesetz verankert. Und ein Grundrecht bedeutet, es gilt für alle und jeden, ja, und zwar ungeachtet seines Geschlechts, seiner Religionszugehörigkeit oder seiner Nationalität. Und deswegen kann man nicht sagen, wir haben Grundrechte, die gelten für jeden, aber die gelten nicht für Syrer und Afghanen.
Im Zweifel muss man dazu sagen, was das bedeutet. Wir hatten einen sehr bekannten Verfassungsrechtler, Herrn Thüm, sehr fundiert in der Sendung in dieser Woche. Der sagte, das kann man alles machen. Man muss dann aber Mehrheiten organisieren. Man braucht lange Prozesse. Das dauert 8 bis 10 Jahre, bis man so etwas im Zweifel dann wirklich auch geändert hat. Das dauert sehr, sehr lange. Erstmal nationales Recht, europäisches Recht und so weiter.
Also nationales würde viel schneller gehen. Man bräuchte eine Zweidrittelmehrheit und müsste das Grundgesetz ändern.
Genau.
Aber der Satz, das Grundrecht auf Asyl, das steht ja nicht zufällig im Grundgesetz. Ich meine, das ist aus der Erfahrung heraus, dass im Dritten Reich sehr viele andere Länder Juden nicht aufgenommen haben. Ja, das ist halt all die Geflüchteten, die Nazis angerichtet haben durch ihre verheerenden Kriege, ihre ethnischen Säuberungen und. Und daraus zu lernen, ja, deswegen die Würde des Menschen ist unantastbar und natürlich auch das Grundrecht auf Asyl, das spielt für die Identität der Bundesrepublik eine gewaltige Rolle. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man im Parlament eine Zweidrittelmehrheit dafür kriegt, diesen Satz rauszuschleichen. Das glaube ich nicht. Und das wäre auch überhaupt nicht wünschenswert. Und Olaf Scholz hat auch ganz klar gemacht, das Grundrecht auf Asyl wird er nicht antasten. Es ist aber was ganz anderes, genauer zu kontrollieren, ja, wer aus Syrien, wer aus Afghanistan kommt. Und es ist auch was anderes, diejenigen zu kommen, die hier kein Bleiberecht haben, so schnell wie möglich abzuschieben. Das ist alles theoretisch möglich, aber hier haben wir dasselbe Problem. Das dauert auch ewig.
Richtig.
Bau mal die ganzen Ausländerbehörden bei uns um. Ja, da müsste eine andere Form von Personal hin. Nicht normale Verwaltungsleute, die das nicht können. Ja, sondern das im Grunde genommen müsste man solche Asylunterkünfte, wenn man jemanden nicht antrifft, die müsste man bewachen, die müsste man monitoren, man müsste wie ein Detektiv mit Leuten sprechen, wo ist der Typ untergetaucht und. Das ist ja nicht die einen, ich meine, das sind Leute, die haben 9-to-5-Jobs.
Ja, da gibt es. Ja,
also da passen zwei Dinge nicht zusammen. Ja. Eine Behörde auf der einen Seite, ja, und Leute, die quasi als Kriminalfahnder auftreten auf der anderen Seite. Das geht so gerade gar nicht zusammen.
Ja, ich hab in dieser Woche viel gelernt über dieses Thema. Ich dachte, ich weiß schon ein bisschen was darüber, aber wenn man dann wirklich mal in die Verästelungen reingeht, dann fällt man sozusagen von einer Ohnmacht in die andere. Kevin Kühnert, du warst in der Sendung, hat er darauf hingewiesen, wie Abschiebeflüge nach Bulgarien organisiert werden. Ja. Also Bulgarien sagt ganz offiziell, klar nehmen wir den zurück, der ist ja aus Bulgarien angereist. Und dann gibt es diese 6-Monats-Frist, das heißt, er weiß genau, wenn sie mich nach 6 Monaten nicht abgeschoben haben, dann kriege ich sozusagen subsidiären Schutz und dann bleibe ich faktisch hier in Deutschland. Aber diese Abschiebeflüge, hat das ja beschrieben. Wie war das von Montag? Ja,
von glaube ich, 9-to-5 oder ich glaube 9-to-4 ist ja überhaupt ja, nur von Montag bis Donnerstag und dann nur zwischen 9 und 4 und oder sowas.
Oder sowas.
Ja, genau, ist die entsprechende Behörde besetzt. Und da muss man gucken, wie viele Flüge gibt es überhaupt in dieser Zeit. Und in jeder Maschine sind 2 freie Plätze für abzuschieben.
Richtig.
Also man sieht, das ist alles völlig lächerlich.
Deswegen nochmal ganz kurz diese Friedrich-Merz-Geschichte. Ne? Man fragt sich ja, warum macht er das? Und das ist ja ein Profi. Und die überlegen sich ja, was sie da sagen. Und dann kassiert man das wieder kleinlaut. Und mich hat das so erinnert an diese Taktik. Und damit vergleiche ich jetzt nicht Friedrich Merz mit Donald Trump, ausdrücklich nicht. Aber ich habe neulich ein Interview gelesen mit seiner ehemaligen Sprecherin, die sagte, ist egal, was du sagst, sag es oft genug und die Leute glauben es irgendwann. Ivan Krastev hat dieser Tage in einem Interview etwas sehr Interessantes gesagt. Er sagt, die Rechten, die Konservativen, schaffen es auch nicht, die irreguläre Migration aufzuhalten. Giorgia Meloni in Italien hat das nicht geschafft. Die sagt das. Aber unter ihrer Regierungszeit ist die Migration nach Italien weiter gestiegen.
Ja.
Das heißt, da gibt es faktisch überhaupt keine Erfolge, ist aber für sie kein Problem, weil sie den Eindruck erweckt, ich verstehe euch, dass das für euch ein Problem ist, während die Leute das Gefühl haben, von der linken Seite werden sie als Rassisten beschimpft, wenn sie sagen, wir haben da ein Problem. Also da geht es sozusagen mehr darum, sie bei einem Gefühl abzuholen. Und Krastev sagt, das Interessante ist, Politiker, und genau in diese Richtung geht diese sehr vollmundige Ankündigung von Merz, ja, wir nehmen keinen mehr aus Afghanistan und Syrien auf. Politiker werden heute zunehmend nicht mehr nach dem beurteilt, was sie tun, sondern nach dem, was sie beabsichtigen, was sie vorgeben zu tun. Sozusagen die Illusion von Politik. Das reicht.
Ich würde sagen, das ist
die Stunde, du sagst, du nennst es die Stunde des Populismus.
Ja, ist ja so. Ja. Also wir haben uns so angewöhnt zu sagen, es gibt die demokratischen und die populistischen Parteien, was übrigens eine merkwürdige Unterscheidung ist,
weil das
schließt sich nicht aus.
Ja.
Na, also AfD und Sarah Wagenknecht sind angeblich die populistischen Parteien und den anderen Parteien ist natürlich als demokratische Parteien Populismus völlig fremd. Das ist natürlich Blödsinn.
Ja.
Na, also in der Mediendemokratie, in der wir leben,
ist auch in Ordnung, ne?
Ja, also wir könnten mal eine Sendung über Populismus machen. Ja, weil man sich ja wirklich fragen muss, ist das wirklich ein Schimpfwort?
Ja.
Ja, also ein Populist würde sagen, ich verstehe mich als Vox Populi. Das heißt also, ich drücke aus, was die Leute denken. So, und dass das per se in einer Demokratie verwerflich sein soll, wäre ein Widerspruch zur Demokratie. Also deswegen ist völlig klar, Populismus an sich ist nicht verkehrt, sondern verkehrt ist es, vollmündige Ankündigungen zu machen, hinter denen nichts steht. Und das ist was, das findest du in allen Parteien. Und das übrigens nicht erst seit heute.
Aber neu ist,
das hat
man,
immer schon gegeben.
Aber neu ist,
wird
dass
immer
man damit
mehr
durchkommt.
Neu ist, A, dass man damit durchkommt. Und B, ist es einfach so, die Erwartung der Medien. Ja, dass du dich als Spitzenpolitiker, wenn irgendwas passiert, egal was, sofort äußerst. Ja, und sofort mit dem Lösungsvorschlag kommt.
Geschwindigkeit.
Ist auch einfach viel höher als früher. Na, also ich bringe ja häufig solche Vergleiche und sage, in Zeiten von Adenauer oder von Schmidt oder so, lebten wir in einer anderen Welt. Wir hatten nicht diese enorme Aufregungsdemokratie, die wir heute haben. Und Spitzenpolitiker haben sich nicht zu allem geäußert. Und heute ist die Erwartung da. Ja, und da sagt man, ja, wieso hat er dazu nichts gesagt und so. Also es gibt sofort sozusagen, man schubst sich wechselseitig weg, wer den lautesten und markigsten Spruch macht, mit dem er die Schlagzeilen beherrscht. Das ist keine besonders gute Entwicklung für die Politik, weil am Ende kommt das Frustrationsgefühl. Ja, Merz hat jetzt große Worte in den Mund genommen, von denen er jetzt schon zwei Tage später weiß, das kann er nicht sowieso nicht reagieren. Hat er schon wieder gecancelt, hat aber für zwei Tage den Eindruck erweckt, er ist der oberste Bekämpfer krimineller Migration und illegaler Migration in Deutschland. Nur darauf kommt es an.
Richtig.
Und das ist natürlich nicht besonders gut für die Demokratie, weil auf diese Art und Weise werden ja keine langfristigen Lösungen erarbeitet, sondern es kommt ein Messerverbot dabei raus.
Richtig, und produzierst Enttäuschungen. Und,
ja, genau, und das spielt wieder denjenigen in die Karten, die von Enttäuschungen sich
ernähren. Genau, aber den Satz, das Problem ist nicht das Messer, sondern das Problem ist sozusagen, was am Ende des Messers
ist. Das ist völlig richtig.
Der Typ, der am Ende des Messers ist, den hörst du in dem Zusammenhang nicht. Ich würde gerne nochmal zum Thema zurück und da genau über Islamismus sprechen. Vorher aber Solingen ist ja deine Heimatstadt, ne? Warst du dieser Tage da?
Ja, ich war Montag da, meinen Vater besuchen.
Der lebt da noch?
Mein Vater und mein Bruder leben da.
Okay.
Und und da bin ich nach Solingen reingefahren. In die Innenstadt konnte man gar nicht reinfahren.
Das so ein
war völlig, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Polizei auf einmal gesehen. Das war jetzt am Montag.
Ne? Montag?
Also Tage danach.
Ja.
Einerseits fand da, glaube ich, eine Demonstration statt. Und auf der anderen Seite, soweit ich das sehe, ich habe mir das im Detail nicht angeguckt, wird da jeder Strauch und alles abgesägt und untersucht und geguckt und nach irgendwelchen Spuren und irgendwas gesucht. Also die Innenstadt ist noch in einem großen Ausnahmezustand. Und wenn ich sage Hunderte von Polizeiautos, sehr viele so große Mannschaftswagen, ist es keine Übertreibung, es sind wirklich Hunderte. Wahnsinn. Also Solingen sieht aus, dass man
eine Festung.
Da denkt man, da ist ein Jahrhundertereignis passiert.
Und wie geht's dir damit? Du schreibst ja auch in deinem Buch darüber, wir haben uns auch in der Sendung kurz darüber unterhalten, dass wir häufig China Beispiel, ja, wird dann so ganz schnell mal so als systemischer Rivale bezeichnet. Und ich fand da einen Gedanken interessant, der sagt, nee, echte systemische Rivalität haben wir mit Islamismus.
Ja.
Haben wir mit diesem Absolutheitsanspruch. Genau,
Absolutheitsansprüche sind ja das Gefährliche. Wir haben mit China eine große Reihe von Problemen.
Genau.
Wir haben ein unterschiedliches Wertesystem, ganz klar. China ist ein gigantischer wirtschaftlicher Partner und damit Rivale zugleich. Ist ein gewaltiger politischer Rivale, aber es ist eben kein systemischer, es ist kein Kampf der Ideologien. Ne? Beim Islam sieht das anders aus. Also es gibt also eine religiöse Tradition, die sagt, es kann nur einen geben. Und diese religiöse Tradition, es kann nur einen geben, ist der Monotheismus. Mhm. Polytheistische Religionen, also Religionen, die viele Götter haben, oder Religionen wie der Buddhismus, die eigentlich gar keine Götter haben, missionieren nicht. Weil, wo soll der Sinn sein? Also ich muss schon entweder hast du für jedes Thema einen eigenen Gott und ob die anderen dann auch noch einen haben, ist egal. Mhm. Ne? Also viel Götterreligionen wie die Römer sie hatten oder die Griechen oder die Ägypter waren religiös sehr tolerant. Ne? Ein paar kleine Ausnahmen in der Geschichte abgesehen, ja, aber im Grunde genommen waren sie religiös. Also die Christenverfolgung hat es eigentlich nicht aus religiösen Gründen gegeben. Im Prinzip war den Römern egal, was du glaubst. Du konntest dir aus einem Riesensortiment von Göttern deinen persönlichen Hausgott raussuchen und deinen Lieblingsgott und konntest dem Altar bauen oder sein lassen.
Religion to go.
Ja, Religion to go. Richtig, ganz modern. Ja. Kapitalistische Vorstellungen. Du ziehst ja das aus dem Regal, was du für dein Seelenleben gerade brauchst.
Regelt der Markt.
Das regelt der Markt, ja. Ja. Und das ist natürlich in den monotheistischen Religionen anders. Die monotheistischen Religionen sagen, es gibt einen einzigen Gott und das ist das einzig Wahre und das einzig Richtige und alles andere ist falsch und sie missionieren. Also das Christentum, das Judentum nicht, aber das Christentum hat massiv in seiner Geschichte missioniert, tut es heute noch, versucht die ganze Welt christlich zu machen und das macht der Islam ja auch. Und dann gehört dann häufig, natürlich nicht bei jedem, ja, aber in der DNA der Religion angelegt, es kann nur einen geben, es gibt nur eine richtige und alle anderen glauben das Falsche. Und das haben wir ja in unserem ursprünglichen Verständnis, unserer DNA, mit dem Islam auch gemeinsam. Weil das Christentum war ja genauso. Ja, Kreuzzüge und Ketzer
umbringen und Heretiker. Und um andere Dinge
natürlich,
zu tun.
Und natürlich, genau. Das ist ja auch beim radikalen Islamismus so, im Grunde genommen auch. Ist, ne? Man kann ewig darüber streiten, ob es da wirklich um Religion geht.
Genau.
Ja, weil auch der Islam enthält sehr, sehr viele menschenfreundliche Passagen. Da hat ja die gleiche Funktion wie die Bibel auch im Alten Testament, nämlich das gedeihliche Zusammenleben der Menschen untereinander zu regeln. Das ist die eigentliche Funktion, die da überhaupt hintersteht. Deswegen steht da eine Sittenmoral und wie man miteinander umgehen soll und wie man Fremde behandelt und so weiter. Also eigentlich ja insgesamt auch von sehr vielen guten Absichten gedrängt. Aber das große Problem beim Islam ist auch, dadurch, dass diese Religion nicht zentralistisch organisiert ist, noch stärker als im Christentum, bei dem es das auch gibt. Alle erdenklichen radikalen Sekten hat es im Christentum gegeben, menschenverachtende Religionsgemeinschaften im Namen des Christentums. Aber im Islam ist das Ganze noch viel unkontrollierter. Ne? Es gibt keinen Papst und keine entsprechende Hierarchie. Und das ist, und
deswegen kann
man macht die Sache sehr leicht, sich daraus einen Islam zu basteln. Man wird auch alles finden. Aber ehrlich gesagt, wenn du willst, ja, wirst du in der Bibel auch alles finden. Ja, du findest ja im Alten Testament einen Gott, der die Andersgläubigen
mit
Feuer und die Ägypter ertränkt und was weiß ich was. Also je nachdem, was du dir da jeweils raussuchst,
ist richtig.
Kann man aus Religionen fürchterliche Dinge zusammenbasteln.
Ja. So, und wenn wir jetzt so über Religion und insbesondere Islam sprechen, ich habe am Sonntag Zineb El-Masra bei Karim Yoska gesehen. In Hannover geboren, Eltern kamen aus Marokko irgendwann in das Land, Autorin, Moderatorin, Journalistin, war, glaube ich, bis 2013 auch Teilnehmerin der Deutschen Islamkonferenz. Und die ist mir aufgefallen, weil sie in der Sendung einen sehr interessanten Satz sagte. Und der Gedanke ist dann leider liegen geblieben, aber eigentlich hatte ich da das Gefühl, da sind wir jetzt mal auf der richtigen Spur. Was du dieser Tage mitkriegst, ist, reflexartig, diese Abwehrhaltung, Islamismus hat ja mit Islam nichts zu tun. Du hast auch Leute, die, wenn du dir die Verlautbarungen der muslimischen Verbände in Deutschland anguckst, muss das mal in der Deutlichkeit sagen, das ist ziemlich traurig, das Wort Islamismus taucht da gar nicht auf, als Reaktion auf Solingen. Habe mit Erin Güvercin auch dieser Tage gesprochen in der Sendung. Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Ich vermisse auch, und ich mache da niemandem einen Vorwurf, ja, aber ich vermisse wirklich auch jemand mit Gewicht, der sich dieser Tage mal öffentlich hinstellt und sagt, ich schäme mich dafür, dass das im Namen meiner Religion passiert. Es gibt ein Gefühl, ja, es ist ein Gefühl. Ich kann das nicht belegen, aber es gibt da diese komische Abwehrhaltung. Und deswegen ist mir Zineb El Masra aufgefallen, weil sie genau die andere Kerbe geht und sagt, nee, die Leute, die das immer sagen, liegen falsch. Selbstverständlich hat Islamismus etwas mit Islam zu tun. Und wenn du einverstanden bist, Richard, dann holen wir sie kurz dazu.
Sehr gerne.
Zineb El Masra ist uns jetzt zugeschaltet. Wir haben uns vorher auf das Du geeinigt. Zineb, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Markus. Guten Morgen, Richard.
Guten Morgen, Zineb.
Wo erreichen wir dich, die Floskel heute nochmal unterzubringen? Wo bist du gerade?
Berlin. In der Hauptstadt.
Ach, in Berlin, okay.
Genau.
Zineb, das war ein bemerkenswerter Satz, der da neulich gefallen ist, und würde gerne gemeinsam mit Richard ein bisschen mehr verstehen über den Islam und auch die totalitäre, die extremistische Auslegung, den Islamismus. Du sagtest diesen Satz in der Sendung von Karin Mioska, dass es dich nervt, so habe ich dich verstanden, wenn Leute so reflexartig sagen, naja, also Islamismus hat ja mit Islam nichts zu tun. Ich kenne auch Leute aus der deutschen Politik, die sich weigern, das Wort Islamismus in den Mund zu nehmen, sondern stattdessen von Terrorismus sprechen. Was ich schräg finde, weil ich immer das Gefühl habe, natürlich bezieht sich diese Ideologie an dem Punkt auf eine ganz bestimmte Religion. Was war dein Motiv, das sozusagen so auszudrücken?
Genau, also in erster Linie beziehen sich ja die Terroristen einfach sehr klar auf die Religion Islam. Also sie argumentieren ja, all ihre Handlungen, ob das jetzt der Terroranschlag an sich ist, also wie man Menschen umbringt, die Tatsache, dass bestimmte Lebensformen gewählt werden, werden ja mit religiösen Koranversen, aber vor allem mit der Prophetentradition, mit den sogenannten Hadithen argumentiert. So, und wenn dann, sagen wir mal, Menschen, die ja Islamverbänden vorstehen, sagen, das hat mit uns nichts zu tun, also mit unserer Religion, dann muss man leider klar sagen, dass sie lügen. Und so klar muss man das dann am Ende auch formulieren. Und ich finde, also mich hat es natürlich nicht genervt, weil ich einfach sehr lange mich mit dieser Thematik auseinandersetze, viele Gespräche geführt habe, auch mit Islamisten an sich. Das ist jetzt auch nicht so, man muss natürlich, um über den Islamismus sprechen und schreiben zu können, natürlich auch mit Islamisten selbst sprechen. Und sagen wir mal, wenn sie nicht vor der Kamera stehen und sozusagen, sagen wir mal, der Mehrheitsgesellschaft einen Bären aufbinden wollen, dann sind sie ja sehr klar. Und der Vorwurf, der ganz oft im Raum steht, ist, dass der Westen, das geht ja immer um ganz großes Narrativ, der Westen gegen den Islam, gegen die muslimische Welt, möchte einen Islam, der sozusagen weichgespült ist, der eben nicht mehr dem Kern des Islam entspricht. Und dementsprechend muss man das natürlich auch so klar dann auch ausdrücken und sagen, dass das am Ende sehr wohl mit der Religion zu tun hat. Und sie tun am Ende vor allem den Muslimen selbst, die weltweit verstreut in der Welt leben und auch im Westen, keinen Gefallen, weil sie natürlich die Auswirkungen tragen. Zum einen, weil sie beispielsweise mit Rassismus konfrontiert werden. Zum anderen, weil sie auch sterben durch die Islamisten, die Terroristen vor allem. Und es braucht ja für diese terroristische Ideologie, braucht es ja tatsächlich ein Ideengerüst.
Schon klar.
Und dafür sind dann meistens nicht unbedingt die Terroristen mit dem Messer oder mit der Kalaschnikow zuständig, sondern die Herren mit den Turban und langen Gewändern und teilweise eben auch mit Schlips und Anzug. Also der Islamismus hat ja wirklich viele, viele Gesichter und Erscheinungsformen.
Damit ich das genauer verstehe, also ein gutgläubiger, braver, freundlicher Muslim, von dem ich jetzt mal ausgehe, das ist die Mehrheit der Gläubigen, ja, würde natürlich sagen, ja, natürlich hat der Islamismus insofern was mit dem Islam zu tun, als dass sich die Islamisten auf den Islam beziehen. Aber aus seiner Perspektive ist das jetzt eine böse Fehlinterpretation, eine eigenwillige Interpretation, eine einseitige Darstellung, weil er würde niemals auf die Idee kommen, im Namen seiner Religion andere Menschen abzuschlachten und dergleichen mehr. Wie würdest du diese Trennung ziehen? Du wirst ja wahrscheinlich nicht sagen wollen, dass jeder, der Muslim ist, potenziell gewaltbereit ist, weil es eine gewaltverherrlichende Religion ist. Also so weit würdest du doch wahrscheinlich nicht gehen wollen, oder?
Ja, aber ich muss tatsächlich an der Stelle widersprechen. Also viele Muslime, die wirklich einfach ihre Religion praktizieren, die fasten, die beten, die sich beispielsweise als Frauen sozusagen an das ja vermeintliche Kleidungsgebot des Verhüllens halten, vielleicht auch teilweise als Männer Frauen nicht die Hand geben, auch nicht gemeinsam in einem Raum sitzen. Also da das gibt sehr verschiedene Auswirkungen, die auch hier im Westen gelebt werden, würden tatsächlich so weit gehen und sagen, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Das ist nicht ihre Religion. Also diese Ausdifferenzierung, die du gerade gemacht hast, das sind vielleicht diejenigen, die sich vielleicht noch mal, sagen wir mal, als Aktivisten oder vielleicht innerhalb auch der sogenannten Islamverbände tummeln und sozusagen einen Schritt so weit gehen zu sagen, okay, ja, an dem Punkt gehe ich vielleicht mit und sage, es ist eine Fehlinterpretation. Aber dann, das ist schon sehr weit
das
gedacht.
Maximale Zugeständnis sozusagen.
Genau, also weil natürlich immer mehr Menschen sich auch mit dem Islam und dem Islamismus auch auseinandersetzen. Also es gibt ja viele Publikationen, die Wissenschaft beschäftigt sich damit. Menschen lesen teilweise freiwillig den Verfassungsschutzbericht. Also die deutsche Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund hat ja ein Interesse, auch zu differenzieren und zu verstehen, was ist denn jetzt der Islam und was ist jetzt der Islamismus und was ist der Terrorismus und welche Akteure tummeln sich eigentlich in diesem Land. Und es gibt so eine Verweigerungshaltung und das hat einen Grund anzuerkennen, dass der Islamismus, sowohl der gewaltvolle als auch der nicht gewaltvolle, etwas mit der Religion Islam zu tun hat. Weil das bedeutet, in dem Moment, wo man diese Wahrheit akzeptiert, dann wird man dazu übergehen müssen, die ein oder andere Religionspraxis und Auslegung, die über Jahrhunderte sich ja verfestigt hat, in Frage zu stellen. Und das geht natürlich dann ganz schnell auch in so klassische Fragen wie verhält es sich mit dem Fasten, wie verhält es sich mit bireligiösen Partnerschaften. Bis heute ist es immer noch ein Thema, dass Frauen, muslimischen Frauen verwehrt wird, einen Christen und Juden zu heiraten oder meinetwegen auch einen Atheisten, obwohl das der Koran so gar nicht in der Deutlichkeit sagt, in der Interpretation ist das nochmal eine andere Geschichte, das Thema Polygamie, Genitalverstümmelung. Ich möchte das tatsächlich mal kurz erwähnen. Wir denken immer, das ist ein Thema aus der Subsahara-Region, aber auch hier findet das statt in Europa. Mütter bringen ihre Kinder in diese jeweiligen Länder. Es gab in Frankreich lange eine Dame, die diese Genitalverstümmelung praktiziert hat. Und viele würden sagen, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Und leider muss ich sagen, die klassischen sunnitischen Rechtsschulen haben durchaus Punkte, dass sie sagen, A, es ist Pflicht oder B, es wird empfohlen. Also von daher, ja, es gibt theologisch die Möglichkeit, das so zu argumentieren. Salafisten hier in Deutschland, in deutscher Sprache, fördern das und es hat gar keine Folgen. Also so viel zum Thema auch digitale Radikalisierung. Und gleichzeitig kann man ihnen theologisch tatsächlich nur bedingt widersprechen, weil sie haben ja, Sie können darauf verweisen, dass es in der Theologie diese Richtlinie gibt.
Also würdest du sagen, es gibt auch in Deutschland heute, 2024, Orte, wo Genitalverstümmelung durchgeführt wird?
Ja, also es wird nach wie vor praktiziert, es wird empfohlen. Ich habe vor einigen Jahren, als ich mein Buch Emanzipation im Islam veröffentlicht habe, wo es wirklich ganz explizit um die Geschichte des Islamismus geht, um die Akteure, also ich habe ja wirklich Ross und Reiter genannt in diesem Buch, war ich auf Lesereise und dann hatte mir tatsächlich eine Dame erzählt und das hat mich wirklich selbst erstaunt, dass selbst in türkeistämmigen Communities, wo Frauen dann explizit zum Salafismus konvertieren, also Frauen, die eigentlich aus traditionellen türkischen Familien, das ist meistens dann eher die hanefitische Rechtsschule im Sunnitentum, die konvertieren dann zum Salafismus und da wird das teilweise sogar empfohlen. Und das heißt, es wird dann meistens dann eher so gehandhabt, dass man dann eben in die Länder fährt, wo eben diese Praxis durchgeführt wird. Und es gibt ja in Deutschland, ich glaube auch in Berlin an der Charité eine Ärztin, die sich darauf spezialisiert hat, auch diese Genitalverstümmelung in gewisser Weise auch rückgängig zu machen, weil das dann sehr, sehr schmerzvoller und gewaltvoller Akt,
grauenvoll,
den man diesen Kindern antut.
Das ist unvorstellbar. Also die Frage, die sich stellt, und ich habe wirklich das Gefühl, wenn man sich mal anschaut, was in der arabischen Welt passiert, ich habe mich mit Ahmad Mansour dieser Tage nochmal ausführlicher darüber unterhalten, der sagte, mach dir klar, es sind zwei Länder, die vor allen Dingen hinter diese radikale Ideologie fördern, Katar und die Türkei. Und er sagte im selben Atemzug, Saudi-Arabien beispielsweise, wo der Wahhabismus ja ursprünglich, glaube ich, vor allen Dingen herkommt. Saudi-Arabien ist mittlerweile, ist zwar ein autoritärer Staat, aber diesbezüglich durchaus eine Hoffnung. Wir haben ja vor ein paar Jahren, weiß ich noch, war auch eine Frau zu Gast oder zugeschaltet, die eine Weltsensation war, weil sie eine der ersten war, die in Saudi-Arabien
Führerschein
machen durfte, Auto fahren durfte. So. Mittlerweile fahren dort Frauen selbstverständlich Auto, mittlerweile gibt es dort Diskos und so weiter. Also man öffnet sich sozusagen und, jetzt kommt der entscheidende Punkt, so gut wie alle radikalen Prediger sitzen im Knast. Als die Radikalen dort jetzt ein Todesgebet für Hania, ne, den getöteten Hamas-Anführer, den Chef da, machen wollten, wurde es direkt verboten. Das einzige Land der Welt, wo keine pro-palästinensischen Demos stattgefunden haben, Achtung, sind die Emirate. Und als eine Frau, kann man sich auch angucken, glaube ich, gibt es bei YouTube eine kurze Sequenz, in Mekka kürzlich eine palästinensische Flagge rausgeholt hat, war das ganze Ding nach 2 Sekunden erledigt, war die weg. Und ich erinnere mich in dem Zusammenhang an ein Gespräch mit zwei richtig harten Radikalinskis, die ich von einer Koranschule in Luton, nördlich von London, getroffen habe, die mir die ganze Leier erzählten, der dekadente Westen und so weiter. Hinter ihnen liefen ihre beiden Frauen. Der eine war ein Konvertit aus dem Baltikum, der war besonders radikal. Und der sagte auf die Frage, ob ich denn seiner Frau ein paar Fragen stellen dürfte, vollkommen verschleiert und verhüllt, das möchte die nicht. Woraufhin ich sagte, warum weißt du denn, was deine Frau will? Und dann sagte er nochmal diesen Satz, und zwar so deutlich, dass ich dann verstanden habe, dass er das nicht möchte und dass dieses Gespräch deswegen auch nicht stattfindet. Und irgendwann sagte ich dann zu ihm, sagen wir, es gibt doch für euch eigentlich, für Typen wie dich, gibt es doch viel schönere Orte auf der Welt. Sinai oder weiß ich, Hiriyat oder sowas, Saudi-Arabien. Dann sagte er zu mir, Antwort, da waren wir schon. Und stellte sich hinterher raus, die sind da rausgeflogen, weil die, die dort nicht mehr haben wollen. Die nutzen jetzt sozusagen die weiche Flanke unserer liberalen Gesellschaften, um da ihr Ding zu machen. Und das ist irgendwie erschütternd. Und ich habe dieser Tage mich mit Gilles Kepel beschäftigt. Das ist ein französischer Intellektueller, der ein Buch gemacht hat. Und die These ist, es ist mittlerweile leichter, in Frankreich ein Islamist zu sein, als in Saudi-Arabien. Das ist so die Kernthese, um die sich dieses Buch dreht. Und man möchte ergänzen, Deutschland. Worauf ich hinaus will, ist, offenbar haben wir hier, wirklich hier, ein Thema mit Islamismus. Haben wir hier in diesem Land ein Thema mit Radikalisierung? Haben wir hier Leute, die hier ankommen, die erstmal auf der Suche nach einem besseren Leben sind und sich dann erst hier radikalisieren? Es ist wichtig, das zu verstehen. Warum ist das so?
Weil es möglich ist. Ganz einfach, weil es möglich ist. Es gibt die Meinungsfreiheit.
Aber was ist so attraktiv daran, solche Dinge zu tun, solche Dinge zu glauben, in einer so liberalen Gesellschaft, wo du ja leben kannst, wie du möchtest?
Genau, und sie möchten anderen Menschen ziemlich auf die Pelle rücken und bekehren. So, und auch Muslime bekehren. Also sie wissen ja auch immer alles besser über die Religion, obwohl man vielleicht selber aus einer sehr religiösen und vielleicht auch theologisch sozialisierten Familie kommt. Also insofern, sie machen es und sie tun es und sie tun es sehr erfolgreich, weil es möglich ist. In den digitalen Medien gibt es keine Grenzen. Also man wird eher vielleicht mal mit einem Rechtsanwaltschreiben konfrontiert, weil man vielleicht irgendwie irgendeinen Song genutzt hat und dann wird man abgemahnt oder was nicht, irgendwas downloaden oder so. Aber man kann sozusagen Menschen dazu aufrufen, andere Menschen zu töten, zu vergewaltigen, wie gesagt, Genitalverstümmelungspraxen durchzuführen. Also von daher, es ist möglich, es wird nicht geahndet. Sie wissen natürlich auch manchmal, das haben wir ja bei den Kalifatsdemos gesehen, dass sie natürlich bestimmte Sätze vielleicht dann gerade nicht sagen, weil dann die Polizei doch ein bisschen genauer hinschaut.
Die sind juristisch beraten, ne? Die sind da sehr clever. Also das ist nicht mehr die holzschnittartige, ganz primitive Ansage, sondern man weiß sehr, sehr genau, was durch die Meinungsfreiheit noch gedeckt ist und genau bis an die Grenze gehst du.
Genau, und das hat aber auch was damit zu tun, dass natürlich jetzt gerade noch mal viel aufmerksamer geschaut wird. Also der Islamismus ist ja die ganze Zeit da gewesen, der ist ja nie verschwunden und auch der Terrorismus. Und diese Predigten haben ja auch stattgefunden, auch in der Zeit vor 2015, vor 2001, nach 2001 von 9/11. Also das hat ja immer stattgefunden. Es funktioniert, weil es eben keine Folgen hat. Die Leute lachen sich ja teilweise ins Fäustchen, weil sie wirklich denken, also wie dumm kann diese Gesellschaft sein? Es ist manchmal so ein bisschen wie mit kleinen Kindern, die tatsächlich ihre Grenzen austesten und sie merken, dass es ja eigentlich grenzenlos ist. Und ja, natürlich leben wir in einer Gesellschaft und das ist schön, das ist keine Selbstverständlichkeit, davon gibt es nicht viele Länder auf dieser Erde, wo man frei sich entfalten kann. Aber Freiheit, und das ist etwas, womit wir tatsächlich in muslimischen Communities so ein bisschen ein Problem haben, Freiheit muss gelernt werden. Man muss eine gewisse Frustrationstoleranz als Kind und Jugendlicher entwickeln, damit, wenn man irgendwie, wenn mal was nicht klappt, nicht gleich sagt, so jetzt muss ich hier irgendwie gleich meine Nachbarschaft oder meine Freunde hier in der Schule oder nicht Freunde, in dem Fall jetzt die Mitschüler, sozusagen ärgern, mobben, vielleicht auch töten. Ich meine, wir haben ja nicht ohne Grund manchmal auch Amokläufe in Schulen. Also es geht ja, oder eben sagt, ich möchte eben in einer Ideologie wie dem Islamismus jetzt irgendwie relevant sein. Also der Islamismus ist ja in gewisser Weise sogar recht sexy für bestimmte Männer, die in einer Gesellschaft leben, wo Frauen immer mehr Räume einnehmen, Gott sei Dank. Sie sind selbstbewusst, sie arbeiten im Übrigen auch viele muslimische Frauen, die entstammen ja aus Familien, die haben ja eine muslimische Mutter und vielleicht manchmal auch muslimische Schwestern, Tanten und auch Cousinen. Und das heißt, sie wünschen sich sozusagen ein Bild, wo der Mann seinen Platz hat und auch seine Frau, aber der Mann soll natürlich dominieren. Und diese Männer kriegen natürlich sowohl in den sozialen Netzwerken als auch in den Gemeinden die Bühne. Also eine Predigt darf nur ein Mann halten in der traditionellen Gemeinde. Das macht keine Frau, auch wenn es da gewisse Sonderregelungen gibt.
Das war bei uns im Christentum über sehr, sehr, sehr lange Zeit genau.
Genau, aber der Unterschied ist, und das fand ich, da möchte ich an einer Stelle so ein bisschen widersprechen, Richard, als du gesagt hast, der Islam ist eben sozusagen nicht klar organisiert. Gerade das ist vielleicht sogar die Stärke, weil wir ja sehen, dass der Islam auch anders gelebt werden kann. Der Islam in Marokko wird nochmal anders gelebt als in Saudi-Arabien und im Iran. Und der Islamismus hat ja tatsächlich die Möglichkeit gehabt, in den vergangenen Jahren sich immer wieder neu aufzustellen. Wir haben jetzt Katar, auch mit Al Jazeera, also einem Nachrichtensender, der natürlich in viele Wohnungen jetzt auch Propaganda liefert. Und das macht was natürlich mit den Menschen. Und das sehen wir zum Teil auch auf den Straßen bei den sogenannten Palästina-Demonstrationen.
Also in meinem Kopf schwirren die Begriffe noch ein bisschen durcheinander. Also Islam, Islamismus, islamischer Terrorismus. Ich würde das in drei Teile teilen. Ich weiß, alle Übergänge sind fließend. Trotzdem muss man es ja irgendwo unterscheiden können. Also Gesellschaften wie Miligürisch, Gesellschaften wie DITIB und so weiter sind ohne Zweifel, ne, Erdogans Lieblingskinder. Sie kultivieren eine radikale Spielart des Islam. Sie sind islamistisch, sie sind sehr traditionellen Rollenbildern verpflichtet, wie du das auch gerade ausgedrückt hast. Werte, die sich sehr stark von liberal-demokratischen Gesellschaften unterscheiden. Alles richtig. Aber kann man sie denn dennoch in einem Atemzug nennen, ja, mit Hassvideos, die IS-Krieger machen, indem sie zu Bluttaten aufrufen? Ist da nicht nochmal ein kategorischer Unterschied? Oder würdest du sagen, oh, das verschwimmt alles so dermaßen ineinander, das kann man kaum voneinander unterscheiden? Das wäre mir wichtig, das zu wissen.
Das Dilemma ist ja tatsächlich, also es gibt viele Menschen, die praktizieren den Islam so im Alltag und haben nicht den Anspruch, und das ist das Spezifische am Islamismus, die haben nicht diesen Herrschaftsanspruch. Also sie leben den Teil des Islam, wo es wirklich sozusagen um die Orthopraxie, also um, da geht es darum, wie bete ich, wie führe ich die religiöse Waschung durch, wann faste ich nicht, auch das Thema, wenn ich einkaufen gehe, dann achte ich darauf, dass die Produkte halal sind, das muss nicht immer, wie gesagt, zertifiziert sein. Wenn ich jetzt irgendwie Weingummis esse, dann gibt es genug Produkte, die sind vegan. Das heißt, da muss jetzt nicht ein Zertifizierer ran. So, das ist sozusagen, sagen wir mal, der Alltags-Islam, der global alle irgendwie praktizieren. Und dann gibt es gewisse Abstufungen. Und der Islamismus trifft dann an auf, wenn er natürlich diesen Herrschaftsanspruch proklamiert. Und den haben wir beispielsweise in Deutschland in vielen Organisationen und vor allem im Islamismus, weil der natürlich viel aggressiver und selbstbewusster auftritt. Im Kontext der Verbände läuft das ja eher so, dass man sozusagen die Menschen mental darauf vorbereitet. Jetzt gehe ich mal so ein bisschen in die Geschichte des Islam. Wir haben der Dschihadismus, der ist ja in Ägypten entstanden durch Said Qutub, der Mitglied der islamistischen Muslimbruderschaft ist.
20er Jahre, ne? Wir reden über die 1920er Jahre.
Richtig, 1928 übrigens auch finanziert, unterstützt von den Nazis. Also auch da gibt es einen deutschen Bezug. Das heißt, insofern.
Warum? Weil die der Antisemitismus verbindet?
Der Antisemitismus verbindet sie absolut, aber man hatte natürlich auch geopolitische Interessen im Nahen Osten. Die Briten und Franzosen waren vor Ort und die wollte man natürlich im Bündnis mit den Arabern oder mit den Muslimen natürlich sozusagen auch aus dem Land schaffen. Also man hat sozusagen antikolonial, das, was wir so ein bisschen aus diesem linken postkolonialen Spektrum kennen. Also es geht um Postkolonialismus und man ist gegen die alten Kolonien, aber letztendlich möchte man sozusagen selbst dort wieder als Kolonialmacht auftreten oder überhaupt dort Einfluss nehmen. Und da hat man sich dann eben verbündet und eben auch gegen Juden und eben auch Andersgläubige, da sind ja auch Christen oder andere Minderheiten ja auch betroffen. Und das sind so Aspekte, die natürlich viel mit Machtanspruch zu tun haben. Und das finden wir natürlich ganz stark im Islamismus. Und der tritt eben, wie gesagt, in sehr verschiedenen Gestalten auf. Und in Ägypten war es so, dass, wie gesagt, der Dschihadismus wurde ja von Said Qutub eingeführt. Und gegen alle, die sozusagen, also auch gegen Muslime, die eben dieses Islamverständnis mit diesem Machtanspruch nicht verinnerlicht haben. Und das, was ganz stark auch vernachlässigt wird, ist die Rolle der muslimischen Frauen im Islamismus. Also man geht immer von den Männern aus, aber Frauen spielen da auch eine große Rolle. Und es gab eine Dame, die hieß Zeynep al-Ghazali und die war quasi die Führerin der Muslimschwestern, also quasi die weibliche, das Pendant dazu. Und auch wenn sie offiziell sich dazu nie erklärt hat, aber sie war eben da sehr aktiv und auch ihre Schriften sind bis heute erhältlich. Und für sie war ganz klar und natürlich auch für Hassan al-Banna und eben auch Said Qutub, dass sozusagen die Jugend und die Gesellschaft dahingehend so beeinflusst und manipuliert, muss man ja sagen, auch werden muss, damit, wenn es irgendwann eine islamistische Partei gibt mit diesem Machtanspruch, dann müsste sie sozusagen gewählt werden. Deswegen ist der Islamismus meines Erachtens sogar fast noch schlimmer als der terroristische Islamismus, weil der terroristische Islamismus immer nur partiell auftaucht und nicht sozusagen im Alltag ständig fesselt. Genau, weil er nicht tagtäglich stattfindet. Heutzutage haben wir das Problem in den Schulen, in den arabisch- und türkeisprachigen Kursen, die ja von den Gemeinden teilweise angeboten werden und von Organisationen. Wir haben Lobbyorganisationen, wo sich Mediziner zusammenschließen mit islamistischem Hintergrund, Psychologen, Ingenieure. Und da wird natürlich dieses Islamverständnis natürlich oder Islamismusverständnis natürlich auch verbreitet und auch zelebriert und kultiviert.
So, nachdem du das jetzt so schön uns erklärt und analysiert hast, wenn du Bundeskanzlerin wärst, was würdest du tun?
Also ich würde wirklich versuchen, die Gemeinsamkeiten in diesem Land zu stärken im Sinne von wirklich Toleranz und abzurücken von diesen antidemokratischen Aspekten. Also weniger auf die Religion setzen. Also das, was man ja hier in der deutschen Entwicklungspolitik tut, dass man sozusagen mit der Religion arbeitet, das tut man ja in Deutschland leider auch, dass man wirklich schaut, dass wir die Menschen verschiedenster Herkunft, aber auch Religion sozusagen auf so einer anderen Ebene zusammenbringt. Also das Religiöse darf nicht sozusagen dazu führen, dass wir uns spalten, sondern dass wir sehen, wie können wir dieses Zuhause, was Deutschland ist, wirklich zu einem Zuhause machen, dass wir Verantwortung füreinander übernehmen. Das bedeutet im Kontext von Muslimen jetzt auch mal wirklich selbstkritisch zu sein und zu sagen, wo schadet unsere Religion oder Praxis und Theologie auch dem Zusammenleben.
Du hast jetzt nach einer so knallharten Analyse, wie du die vorhin gemacht hast, auf meine Frage wirklich eine Antwort gegeben, als wärst du schon Bundeskanzlerin. Das gemeinsame Stärken und Gucken und Werte und Verteidigen und so weiter. Ich hätte gern viel handfester gehabt. Ich hätte gerne gewusst, Milli Görresch verbieten. Ja, also wo soll der Staat heute mit der beliebten Formulierung, ganze Härte des Gesetzes und so weiter. Wo soll er genauer hingucken? Mhm. Wo sind Verbote notwendig? Also ich hatte das eigentlich so konkret gemacht.
Darf ich einmal ganz kurz nochmal handfester, ja, politisch, wirklich die Frage, was ist zu tun? Ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten, die sagen, 1984, das ist sehr interessant, wurde die DİTİB ja gegründet als Ableger sozusagen der türkischen Religionsbehörde Diyanet. Ja, die DİTİB, die sozusagen zuständig ist für die Muslime hier in Deutschland. Und den Ansatz von damals, den kann man ja irgendwie verstehen. Ja, da kommen die ersten Gastarbeiter, dann kommen die nächsten und so weiter. Wir reden aber über die 60er Jahre dann und 70er Jahre und so weiter. 84 wird diese Behörde gegründet, weil man sagt, naja, also kümmert euch mal um eure Muslime bitte selber. Wir kümmern uns um unsere Leute, weil ja auch irgendwie der Gedanke war, die gehen irgendwann alle wieder nach Hause. Es stellt sich raus, sie gehen nicht nach Hause, sie bleiben hier, sie bauen dieses Land mit auf und so weiter. Aber das Irre ist, bis heute verhandelt der deutsche Staat die Belange deutscher Muslime in Ankara, in der Türkei. Das ist doch nicht zu fassen. Warum machen wir so etwas? Warum lassen wir so etwas zu? Das sind die Punkte, wo ich denke, warum sind wir da so, wie soll man sagen, so, warum lassen wir das alles so schleifen? Das verstehe ich nicht.
Ja, das verstehen viele in diesem Land nicht, das stimmt. Wir haben ja verschiedene Gruppen, also wir haben ja auch Menschen aus Marokko, wir haben Menschen aus Osteuropa, eben auch Leute aus dem pakistanisch-afghanischen Raum und so weiter. Wir haben ja viele verschiedene, wir haben bis vor kurzem noch die Blaue Moschee gehabt, also Iran war hier mitten an der schönen Außenalster präsent und hat natürlich ja auch Einfluss genommen. Es ist wahrscheinlich so, man wird natürlich so beides bedienen müssen. Auf der einen Seite hat jeder mit seinem Herkunftsland natürlich auch eine Grundprägung. Also wenn ich zum Beispiel an meinen Islam, den ich aus Marokko kenne, von meiner Familie, dann assoziiere ich damit wirklich nichts Negatives. Also Frauen können da mit Kopftuch, ohne Kopftuch, verhüllt, nicht verhüllt, Bikini, nicht Bikini. Also man kann da sich frei bewegen. Wenn meine iranische Freundin das sieht in Marokko, dann sagt sie so, das ist so ein Segen, was ihr habt. Wir haben das nicht. So, man muss irgendwie dreimal überlegen, überhaupt irgendwie dorthin zu reisen. Also ich denke, das eine geht mit dem anderen, aber man kann eben nicht diese islamistischen Verbände, und ich sage wirklich islamistische Verbände, weil die, also der sunnitische Islam, der organisierte sunnitische Islam, ist hier in Deutschland sozusagen aus der Feder des Islamismus entsprungen. So, das kann man herleiten. Das ist nicht wieder sprüchlich. Das, was wir im Iran haben, das gibt es ja auch. Das ist jetzt nichts, was irgendwie nicht existent wäre. Aber man muss es irgendwie schaffen, dass man eben gerade diesen Islam und diese Verbände eben nicht beispielsweise am Schulunterricht oder in der Gestaltung des Islamunterrichts in der Schule mit einbindet, auch an den Universitäten nicht. Also es werden mittlerweile auch Imame an deutschen Universitäten ausgebildet und unser ehemaliger Bundespräsident Christian Wulff freut sich ganz doll, dass es jetzt deutsche Imame made in Germany gibt. Das hat erstmal nichts zu bedeuten, auch dass der Islam in Deutsch gepredigt wird. Wir haben lange Salafistenprediger gehabt, die den Islam auf Deutsch gepredigt haben und das war wirklich alles grottenschlecht und schlimm und das Allerletzte. Und deswegen braucht es auf jeden Fall in erster Linie Extremismus und Antisemitismusklauseln und Antirassismusklauseln bei der Förderung. Es gibt viele dieser Vereine, die werden vom Staat gefördert, im Integrationsbereich, in der Flüchtlingshilfe, bei Deutschkursen. Also zum einen sollte man ihnen teilweise diese Zugänge auch verwehren. Das wäre zum Beispiel eine sehr klare Forderung von meiner Seite jetzt beispielsweise. Dann kommt der Aspekt, viele Menschen haben hier in Deutschland irgendwann in den 80ern, 90ern bis heute teilweise Asyl bekommen, weil sie in ihren Herkunftsländern, in Ägypten, in Syrien beispielsweise, als Muslimbrüder verfolgt worden sind. Sie haben hier Asyl bekommen und haben die Strukturen von dort mit dieser Ideologie hier mitgebracht. Und erst recht verfestigt und jetzt sind wir damit konfrontiert. Das heißt, wem geben wir auch Asyl? Dann ist die nächste Frage, wie gehen wir mit antidemokratischen Positionen und Forderungen um? Dulden wir das oder verbieten wir das? Und dann die nächste Frage, was machen wir mit dem Internet? Weil natürlich viele junge Menschen sich auch im Netz auch radikalisieren. Wobei ich sagen muss, niemand radikalisiert sich nur im Netz. Es braucht eine Vorprägung. Und die Vorprägung findet in den Familien statt. Und deswegen rede ich immer von den drei Tabus. Das ist Sexualität, Familie und Islam. Diese drei Tabus, die stehen in Wechselwirkung und diesen Muslimen fällt es sehr schwer, über diese Erfahrung in diesem Kontext zu sprechen. Sie können den Islam nicht kritisieren, wenn ihnen etwas missfällt oder in Frage stellen. Ihre eigenen Familien können sie nicht hinterfragen. Und Sexualität, das ist teilweise so verstörend, was muslimische junge Menschen in Moscheen erleben. Stichwort sexueller Missbrauch, Gewalt. Wir reden immer davon, also die Verbände reden immer davon, der Islam in Deutschland ist wie die katholische und christliche und die protestantische Kirche. Das bedeutet aber auch, dass sie eben auch eine Missbrauchsgeschichte haben. Und darüber müssten sie dann eben auch mal reden.
Das ist ein harter Vorwurf. Ist das belegt?
Es gibt Erfahrungen von Menschen, die in Einrichtungen von religiösen Gemeinden missbraucht wurden. Mich hat vor vielen, vielen Jahren eine junge Frau marokkanischer Herkunft auch kontaktiert, die in einem Arabischkurs einer Gemeinde sexuell missbraucht worden ist, auch andere Kinder. Und ihr Vater war der Einzige in dieser Gemeinde, der sich hinter seine Tochter gestellt hat. Es gab auch ein Gerichtsverfahren. Und dieser Vater, dieser Mann wurde in der Gemeinde gemieden, weil er sich auf die Seite seiner Tochter gestellt hat und sich natürlich gegen diesen Arabischlehrer beziehungsweise eben auch, ist ja auch ein religiöser, findet ja in einem religiösen Kontext stand.
Letzte Frage, Sinib, weil das auch so ein bisschen hinten runtergefallen ist. Würdest du sagen, da gibt es tatsächlich so ein Kampf der Kulturen, der da stattfindet? Irgendwie, ich habe das oft beobachtet, in England zum Beispiel. Ich habe es kürzlich auch in Washington erlebt. Ich rede immer gerne mit Muslimen, weil ich die 99,9% als sehr angenehme, nette Menschen empfinde. Und ich mag prinzipiell Menschen, die in Wertegerüsten mit sich herumtragen, weil es Regeln im Leben dieser Leute gibt. Und ich erlebe dann zum Beispiel in England, wenn du, wir haben das vor ein paar Jahren in Newcastle gesehen, vor so einem Pub, wo einfach zu sehen war, in welcher Verfasstheit diese englische Gesellschaft mittlerweile ist, wo dann junge Frauen irgendwann inmitten dieser Menge, weil sie zu betrunken waren, um einfach nur auf Toilette zu gehen, pinkelt man einfach irgendwie kurz aufs Trottoir und bleibt dann da einfach irgendwie so, wie man ist. Es ist eine totale Enthemmung, alle unter Drogen und so weiter. Es war ein fürchterlicher Abend, den wir da damals erlebt haben. Sozial alles sehr, sehr schwierig. Harte Deindustrialisierung, hohe Arbeitslosigkeit, viele, viele Themen, Alkohol, Drogen und so weiter. Und ich dachte damals, ist interessant, jetzt der einzige nüchterne Mensch heute Abend wird wahrscheinlich der pakistanische Taxifahrer sein, der gleich kommt. Und der war es dann auch. Und ich habe ihn dann gefragt, wie er denn damit umgeht, ob er denn Kinder habe. Und er sagt, er hat drei Töchter. Er sagt, okay, und wie groß ist deine Sorge, dass die Teil dieses Problems werden, diese Art von Verwahrlosung letzten Endes und Dekadenz. Dann hielt er an und hat uns 20 Minuten davon erzählt und sagte, weißt du, ich war gar kein besonders gläubiger Muslim, bevor ich nach England gekommen bin, aber mein einziger Hebel, diese Kinder sozusagen irgendwie zu kontrollieren aus seiner Sicht, war besonders religiös zu sein oder zu tun, um ihnen zu sagen, pass auf, deine Religion verbietet dir das. Ich habe in Washington kürzlich eine junge Frau gesprochen vor dem Weißen Haus, auch Muslima, die New York geboren, die sich überhaupt nicht identifizierte mit diesem Land, mit den USA, und die sagte, du pass auf, ich betrachte mich als Muslimin, ich habe afrikanische Wurzeln, ich bin zwar in New York geboren, aber diese amerikanische Gesellschaft, das ist mir zu dekadent. Und dann sagte sie einen sehr bemerkenswerten Satz, studiert an der Columbia in New York, sagte, weißt du, um emanzipiert zu sein, um feministisch zu sein, muss man nicht halbnackt und sie sagte, wie eine Bitch durch die Gegend laufen. Da dachte ich, das ist interessant, weil da gibt es sozusagen auch eine Not auf der anderen Seite. Verstehen wir dieses Thema eigentlich richtig?
Nein, wir verstehen das nicht, weil wir, glaube ich, am Ende, ich meine, du hast ja dann die ein oder anderen Eindrücke bekommen, weil du einfach mit den Menschen im Gespräch bist. Das ist ja die beste Möglichkeit, überhaupt diese Vielfalt, jetzt in dem Fall muslimische Vielfalt, ja auch kennenzulernen. Aber ich glaube, uns ist einfach sehr wenig bekannt von dem, was Muslime, jung wie alt, erleben, durchleben und worüber sie sehr viel schweigen. Und das bedeutet, wir müssen Räume schaffen, unabhängig von den religiösen Institutionen, wo Menschen einen Hort finden, einen Ort und Hort finden, wo sie loslassen und vor allem auch diese Gesellschaft als ihre verstehen.
Also, Sine, viel gelernt heute. Dank dir bis hierhin, werde das gleich mit Richard nochmal vertiefen. Bis bald.
Ja, also auch von meiner Seite ganz, ganz lieben Dank. Das war jetzt so viel Stoff auf einmal und sehr, sehr spannend.
Wir mal kurz drüber reden.
Wir haben noch ein bisschen Diskussionsbedarf.
Alles Gute, bis dann. Tschüss.
Tschüss. Das ist natürlich sehr interessant, ne? Die Reaktion, ich habe das ja bewusst so formuliert, die Not auch auf der anderen Seite,
ja.
dieser Kulturkampf, das, was ja. ich da in Washington gesehen habe.
Mich hat das berührt, was du da erzählt hast. Ich meine, auch dass der pakistanische Taxifahrer ja. in Newcastle erzählt hat.
Ja.
Ich meine, man kann ja schon verstehen, du kommst aus einer anderen Kultur, du gehst in ein reicheres Land, du möchtest in diesem Land, dass deine Kinder Tritt fassen, dass sie dort Karriere machen, dass sie dort auf gute Schulen gehen.
Genau.
Ja, wie gerade sehr, sehr oft bei Pakistanis, bei Indern.
Richtig.
Ja, funktioniert ja auch sehr, sehr häufig,
absolut,
da sehr gut.
Ja, ja.
Und dann wirst du mit einer pöbel- und versozialisierten Kultur konfrontiert und du hast eine riesige Angst, dass deine Kinder, insbesondere meistens die Töchter, dahin abgleiten könnten. Und dass du dann versuchst, einen Halt zu finden in der Religion, um eine Firewall, um deine Kinder zu bauen, ist ja ein sehr, sehr legitimes Motiv und im Übrigen ja nicht auf Einwanderergruppen beschränkt. Wie viele bürgerliche Mittelschichten würden sehr lieben gerne eine Firewall um ihre Kinder aufbauen und würden ihnen irgendetwas mitgeben, irgendetwas Festes, was ausreicht, ja, um nicht zu versozialisieren, dass sie nicht im Drogensumpf versinken, dass sie ihre Würde behalten und alles, was damit einhergeht. Und insofern fand ich das gut, dass du diesen Aspekt mit reingebracht hast. Also wir haben ja quasi über die Schattenseiten von Einwanderung im Sinne von radikalisierten Islam gesprochen. Und auf der anderen Seite ist es einfach auch wichtig, sich in die Psychologie von Menschen hineinzuversetzen, für die dieser Glaube, für ihre Lebensorientierung, und du hast vorhin die Formulierung benutzt, ein Wertegerüst mit sich rumtragen.
Ja.
Eigentlich hat man ja nicht ein Wertegerüst, um es mit sich rumzutragen, sondern ein Wertegerüst, damit es einen stabilisiert, damit man besser gehen kann. Diese Funktion erfüllt es ja dann auch häufig.
Genau. Das ist ja auch der Grund, warum, haben wir ja schon mal drüber geredet, ne, warum wir prinzipiell religiöse Menschen, ich mag religiöse Menschen, völlig egal welche Religion, weil ich einfach, es gibt dann bestimmte Regeln. Wir haben ja mal über die 7 Todsünden gesprochen.
Ja.
Wie, ich meine, das klingt so unvorstellbar archaisch und altmodisch und retro, würde man heute sagen. Ja. Aber in Wahrheit sind das sehr, sehr kluge Regeln des Zusammenlebens, die bis heute funktionieren.
Ja.
Und wenn du dir anschaust, wie sozusagen der, ne, nach dem Individualismus, der eigentlich prinzipiell eine gute Sache ist, aber mittlerweile ein Narzissmus Raum greift, der sozusagen uns allen dann auch schadet, weil du nur noch um dich selber kreist, das ist natürlich der krasse Gegenentwurf zu Menschen, die dann religiöse Regeln haben. Ja, Hoffart war das Thema früher, Eitelkeit, Selbstliebe.
Ich würde nicht ganz so weit gehen und sagen, ich mag religiöse Menschen, aber ich würde sagen, es gibt zwei Dinge, die
wenn
ich mag.
Wenn sie nicht fundamentalistisch sind.
Ja,
das gilt für Christen, das gilt für Muslime, das gilt für alle. Ja. Aber Menschen,
ich fühle mich da jetzt nicht überdurchschnittlich angezogen von.
Ja.
Aber zwei Dinge sind natürlich Sachen, die ich mag. Das eine ist Menschen, die nicht im Materialismus aufgehen.
Das, all das
sondern die in ihrem Leben so etwas wie eine spirituelle Dimension haben oder eine metaphysische. Das heißt, Menschen, für die es zum Beispiel Werte gibt, die ihnen wichtig sind, ist immer grundsätzlich eine sympathische Eigenschaft, selbst wenn es im Zweifelsfall Werte sind, die man nicht teilt, weil man sich eine Gesellschaft ohne Werte, die also außer Geldwerten nichts mehr kennt, nun auch nicht vorstellen kann als paradiesischen Zustand, sondern im Gegenteil, als das Zerbrechen jeglicher Form von Gemeinschaft und Gesellschaft und so Dinge, die von der wir ja auch bedroht sind. Mhm. Und insofern dem etwas entgegenzusetzen und sei es auch noch so archaisch oder so ataphistisch, also Werte zu haben von das tut man und das tut man nicht, ist natürlich absolut essentiell, wobei man sagen muss, es gibt auch Menschen, die starke Werte haben und nicht religiös sind. Mhm.
Es ist richtig, aber Gregor Gysi, ganz zum Schluss.
Ja.
Ich bin Atheist, aber ich fürchte nichts mehr als eine gottlose Gesellschaft.
Ja.
Von ihm einen interessanten Gedanken.
Das geht mir
ähnlich. Und ich ahne, was er meint.
Ja, genau. das geht mir sehr ähnlich. Ich glaube, wenn die Dimension der Spiritualität mit all dem, was einhergeht, alles das, was die Philosophen immer wieder versucht haben zu begründen, Kant und so weiter, also warum man gut sein soll und dass es bestimmte Werte gibt, an die man sich halten soll und dass man so handeln soll, dass die Menschheit mit der eigenen Handlung einverstanden sein müsste. Diese ganzen Dimensionen lassen sich aus dem Materialismus allein nicht ableiten.
Mhm.
Dafür braucht es ja den Glauben daran, dass es metaphysische Gesetze gibt.
Mhm. Genau.
Und ob ich die jetzt nur philosophisch fülle oder religiös, ist mir am Ende egal. Aber ohne diesen Glauben von einer Großteil der Bevölkerung kann keine Gesellschaft dauerhaft existieren.
Schönes Schlusswort, Richard. Ja. Danke dir.
Ich danke dir, Markus.
Bis nächste Woche.
Ja, tschüss.
Ciao.
Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.